Hallo und herzlich willkommen hier zu Radio Money Talk,
hier live auf ogitalk.com bzw. auf Tide 96.0 nochmal die Wiederholung.
Mein Name ist Bernhard Wenzel und ich bin heute nicht alleine im Studio. Mit mir im Studio ist der Michael Kaiser. Hallo Michael.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Und dann haben wir heute live per Mumble über Internet zugeschaltet den Wolfgang Biebel, jetzt live aus Wien. Hallo Wolfgang.
Hallo, guten Abend.
Ja, das Thema der heutigen Sendung ist ja Bausteine für wirkliches materielles Glück. Und Wolfgang, Michael und du, ihr habt da ein Webinar drüber gemacht. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, zu dem Thema eine Info zu machen oder ein Webinar in diesem Fall? Und worum geht's überhaupt?
Okay, fange ich an. Ja, also wir sind deswegen auf die Idee gekommen, weil, also aus mehreren Gründen, sagen wir mal so, aber wir glauben auch, dass das jetzt mehr und mehr an Bedeutung gewinnt gegenüber, was weiß ich, vor einigen Jahren, wo man auch schon darüber vielleicht mal gehört oder gesprochen hat, weil es hat sich erstens mal hat sich etliches verändert und was ich persönlich für wichtig halte, ist, dass die Desinformation seitens der Behörden oder seitens der Medien oder seitens jenen Leuten, von denen man sagt, die wären dafür berufen, also auch sage ich jetzt mal offizielle Stellen oder Banken oder was, diese Desinformation nimmt wirklich mehr und mehr zu. Also vieles stimmt einfach nicht, was man hört, vieles, sage ich jetzt einmal ganz glatt heraus, ist einfach mehr und mehr gelogen. Und das halte ich für wichtig, dass man da sagt, was Sache ist.
Ja, mir fällt dazu auch noch was ein, nämlich, ja, Wolfgang hat es jetzt gerade allgemein angesprochen, wenn wir uns gerade mal so die allgemein bekannten Kennzahlen, statistischen Kennzahlen ansehen, dann sehen die ja oftmals auf den ersten Blick ganz gut aus oder zumindest für die Seite der Bevölkerung sehr gut aus. Also wenn ich an die Arbeitslosenstatistik denke oder Arbeitslosenrate, die wir aktuell nicht haben, sondern die wir präsentiert bekommen oder auch das Märchen vom Fachkräftemangel, wie ich es gerne nenne, sind das alles so Sachen, wo die Zahlen auf den ersten Blick ausgezeichnet aussehen. Und wenn man sich dann aber mal näher mit der Materie beschäftigt, denn ich bin ja nur Karrierecoach und tue das den ganzen Tag, dann stellt man fest, das wirkliche Bild ist tatsächlich ganz anders. Denn es ist zwar so, dass also viele Leute einen Job haben, aber leider ist eben in den letzten Jahren die Anzahl der prekären Jobs stark gewachsen. Das heißt also, ja, man ist nicht arbeitslos, aber leider muss man den ganzen Tag für wenig Geld arbeiten und es gibt auch keine Perspektive, dass sich das für viele Menschen demnächst ändern wird. Das ist so ein Beispiel und es gibt viele, viele andere. Jeder merkt es ja am Ende zunehmend auch selber. Inflationsrate ist so eine Sache, die du gerne ansprichst, Wolfgang. Und das sind alles so Sachen, die halt dazu führen, dass man sich doch mehr und mehr mit diesem Thema Geld, Wohlstand, Luxus, Arbeit und so weiter beschäftigen muss, weil es einfach nicht mehr so weitergeht wie vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren.
Ja, und ich meine auch, dass es wichtig ist, dass man nicht die Augen davor verschließt. Also, wie soll ich jetzt sagen, mehr als einmal am Tag spreche ich mit jemand, egal über welches Medium und auch man kommt mit verschiedenen Themen, kommt man halt drauf und auf einmal heißt es, na ja, aber das wird schon wieder oder das war ja früher auch schon so oder das ist schon nicht so schlimm oder was du immer glaubst und diese Dinge. Und ich bin aber sehr der Meinung, dass ich mich nicht irre, wenn ich meine, dass, sage ich mal, die Verhältnisse, um es mal vielleicht so ganz allgemein, wie der Michael schon gesagt hat, ich bin immer so ein verallgemeinender Mensch, ich meine, die werden einfach schlimmer, sie werden schlimmer und das entspricht übrigens auch dem Entwicklungsgesetz, das seinerzeit schon Hegel aufgestellt hat. Die Entwicklung der Gesellschaft polarisiert immer mehr. Es werden die Verheimlichungen und es werden die Beschönigungen und es werden die Lügen, also ich habe ein bisschen immer eine Zögerung bei dem Wort, aber es ist vieles auch absichtlich, werden mehr und auf anderer Seite wird eben auch das, was andere Menschen tun, für sich mehr und mehr. Also das heißt also mehr in die Tiefe schauen und mehr forschen. Also ich nenne das eigentlich als Satz, heißt es von mir, ein Widerstand gegen diese Entwicklung zu haben, das ist eigentlich sinnlos und nicht besonders zweckentsprechend. Oder was meinst du, Michael?
Ich finde das sehr treffend formuliert, wobei wir das vielleicht noch ein bisschen näher erklären müssen. Es geht letzten Endes darum, dass es nichts bringt, wenn man sich einfach darüber aufregt und vielleicht sogar Angst oder Panik bekommt und glaubt, man müsste da also sich gegen diese Sache stemmen, weil wie soll das gehen? Was soll da rauskommen? Und als Einzelner geht das gar nicht so einfach. Die Frage ist also, was kann man tun? Wo kann man wirklich für sich etwas verändern und dort den Blick drauf zu wenden und zu gucken, wo geht was? Und dann wird man nämlich feststellen, ja, die gesellschaftliche Entwicklung ist tatsächlich so schlecht, wie wir das hier angedeutet haben. Das braucht auch nicht uns, um das hier nochmal in allen Einzelheiten zu erläutern, weil das ja jeder mit ganz einfachen Mitteln inzwischen auch sehen kann, wenn er möchte. Und es geht eben dann darum, was kann man wirklich tun? Und da ist das allererste, wozu man sich entschließen muss, ist tatsächlich etwas zu verändern, verändern zu wollen. Und ohne das geht's nicht. Und in dem Moment, wo dieser Wille aber da ist, geht eine ganze Menge. Und dann wird man feststellen, man kann doch eine ganze Reihe an Sachverhalten verändern, positiv verändern, nicht nur für sich, sondern auch für andere. Und wenn das alle tun, dann verschwinden auch irgendwann mal die großen Probleme. Also klein anfangen und dann wird das sich sicherlich auch immer mehr in der Gesellschaft fortpflanzen und von anderen kopiert werden. Und dann gibt es auch vielleicht am Ende eine positive gesellschaftliche Veränderung. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Und natürlich noch als Stichwort, neue Wege sind nicht immer bequem. Aber dafür gibt es eine große Chance, dass eben eine Menge Gutes dabei rauskommt, wenn man sich auf diesen Weg macht. Und was man alles ganz konkret tun kann, das ist ja Bestandteil des Webinars und über einige Sachen werden wir dann hier auch noch natürlich näher sprechen. Wolfgang, hast du vielleicht noch dazu einen Kommentar?
Neue Wege sind nicht immer bequem. Also ich erlebe das jeden Tag, dass Menschen ihre Augen verschließen vor dem, was direkt vor der Nase liegt und sagen, na, ist nicht so und es ist was anderes. Ja, ich will gar nichts mehr dazu sagen, weil sonst beginne ich mich noch zu ärgern.
Ja, sonst fangen wir mal an mit dem Thema. Ihr habt da ja 5 Bausteine zusammengetragen. Ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem ersten. Michael, was habt ihr euch da überlegt?
Ja, ich kann ruhig mal das ganze Programm kurz erläutern. Dann hat man vielleicht einen ganz guten Eindruck, worum es im Webinar zumindest geht und auch so ein bisschen, wie die Sachen zusammengehören und weshalb sie auch zusammengehören. Wir können natürlich hier nicht auf die ganzen Inhalte eingehen, die wir im Webinar dann besprechen, aber wir können zumindest so ein paar Einblicke in verschiedene ausgewählte Sachverhalte geben. Und da ist es also so, dass wir im Webinar tatsächlich 5 Bausteine zusammengestellt haben oder ausgewählt haben. Und der erste Baustein, den haben wir genannt, verborgene Schätze entdecken. Dabei geht es darum, mal zu gucken, wie man mit den Ausgaben, den Investitionen in der Vergangenheit gelegen hat, wie glücklich man eigentlich mit den Ergebnissen war und ob es nicht daraus die ein oder andere Erkenntnis geben kann, wie man Geld vielleicht in der Zukunft besser einsetzen kann, sodass mehr rauskommt. Also ein bisschen eine Rückschau, aus der man eventuell dann mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar eine ganze Menge Geld freimachen kann für bessere Anliegen und Sachen in der Zukunft. So, das ist der erste Baustein. Der zweite Baustein hat damit relativ viel zu tun. Da geht es nämlich um die Erstellung des persönlichen Luxusplans. Und das ist ja so, am Ende ist es ja schön, wenn man im Luxus lebt. Wichtig ist nur, dass es eben auch wirklicher Luxus ist und das muss und kann immer nur eine sehr persönliche Sache sein. Und natürlich ist es dann am einfachsten, im Luxus zu leben, wenn man für sich ganz genau weiß, was Luxus ist. Und wir werden zeigen, dass das im Einzelfall gar nicht so offensichtlich ist, wie viele Leute glauben. Das ist der zweite Baustein. Der dritte Baustein, da geht es darum, gut, Geld frei zu machen, was man vielleicht in der Vergangenheit nicht so glücklich eingesetzt hat, ist eine Variante. Aber eine andere Variante, und das ist eben das Thema des Bausteins 3, ist mehr zu verdienen. Und wir haben dann Themen im Webinar selber, wo es um das Thema Gehalt geht, mehr Gehalt. Dann haben wir einige Informationen zum Thema, sollte ich lieber selbstständig werden oder sein, beziehungsweise ist die Festanstellung in diesem Zusammenhang eben auch aus finanzieller Sicht für mich die beste Variante. Und wir haben so eine Art Special, nämlich in Form der Betrachtung des österreichischen Vereins. Der unterscheidet sich sehr vom deutschen Verein, wie der Wolfgang dann noch näher erklären kann, weil das eine sehr interessante Form ist, gerade für eine sichere Selbstständigkeit oder Rechtsform in der Selbstständigkeit. Das ist der Baustein 3. Und in Baustein 4 geht es dann darum, wie man eigentumsfrei leben kann, wenn man das möchte. Das grenzt dann an das Thema mit dem Verein an. Und Wolfgang wird dann dazu ein paar spannende Sachen sagen können, wie das sich also genau verhält, wie man eigentumsfrei leben kann und trotzdem eine ganze Menge oder sogar sehr viel Besitz hat. Und der fünfte Baustein, ich weiß nicht, ob wir da heute groß dazu kommen werden, aber ich möchte ihn hiermit auf alle Fälle nennen. Da geht es um alternative Formen des Zusammenlebens und Zusammenwirkens. Und da gibt es also eine ganze Menge erfolgreiche Beispiele, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Gegenwart, wie man also konkurrenzlos und mit, sag ich mal, viel weniger Elementen des klassischen gesellschaftlichen Zusammenlebens sehr gut mit anderen was bewirken kann. Und da ist auch Wolfgang der Experte und vielleicht kommen wir im Laufe der Sendung auch noch dazu.
Ja, danke für den schönen Überblick, den du gerade gegeben hast. Wir haben es jetzt schon diverse Male angesprochen, das Webinar. Alle, die uns über OkiTalk hören, die sehen das ja in der Sendungsbeschreibung und den Link direkt zum Webinar. Aber Michael, könntest du noch mal kurz, ich sag mal, in Tonform, also nur per Audio unseren Zuhörern von Thiele 96.0 nochmal erzählen, wie sie zu diesem Webinar denn gelangen?
Ich würde sagen, das macht am besten der Wolfgang, denn wie mir gerade auffällt, haben wir uns noch gar nicht richtig vorgestellt. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der Wolfgang und mich schon kennt oder einen von uns kennt. Aber ich glaube, das sollten wir sicherheitshalber nochmal nachholen, weil wir so berühmt ja nun noch nicht sind, dass wir das gleich so einfach voraussetzen können. Ich würde dich bitten, Wolfgang, sag doch einfach mal ein bisschen was zu Ubuntu und dann in dem Zusammenhang auch vielleicht gleich zur Website und dem Webinarangebot dort.
Ja, vielleicht sage ich mal gleich zu Beginn, wie kommt man zu dem Webinar? Einfach eintippen, also die Webseite eintippen, veranstaltungen.ubuntu.earth, also wie die Erde, und ja, veranstaltungen.ubuntu.earth, und dann kommt man eben schon auf die Veranstaltungsseite und hier ist schon mal ein direkter Link zu den 5 Bausteinen für wirkliches materielles Glück, kann man nicht übersehen, wenn man schon mal da ist. Und jetzt, was ist das überhaupt, Ubuntu? Also ich glaube, ich weiß ja nicht, aber ich denke mir schon, dass etliche Leute hier schon dieses Wort gehört haben oder auch gut Bescheid wissen, was das ist. Für die anderen fasse ich es nur zusammen. Ubuntu ist ein Begriff, ein jahrhundertealter Begriff aus Afrika, und zwar aus, nicht aus einer bestimmten Region, sondern kann man fast sagen, Süd- und Zentralafrika ist das ein Begriff, den jedes Kind kennt und den man gar nicht groß bespricht, sondern den man eigentlich lebt. Es ist die Bezeichnung für eine bestimmte Lebensart, die bei diesen Menschen völlig selbstverständlich ist. Und zwar bedeutet es oder bezeichnet es eben ein Zusammengehörigkeitssein, sage ich mal, gar nicht Gefühl, sondern eine Art und Weise des Selbstverständnisses als Teil von einem größeren Ganzen. Und vom großen Ganzen meine ich jetzt nicht vom ganzen Universum, das natürlich auch in der weiteren Folge, aber man weiß einfach, oder das so wächst jeder Mensch dort auf seit Jahrhunderten, ich bin Teil dieser ganzen Gemeinschaft, wo ich jetzt bin, dieses Dorfes, dieser Region, dieses Landstriches, Teil auch der Natur insgesamt, genauso wie das Tier oder der Baum auch Teil der Natur ist. Wir sind zwar nicht gleich, Also wir sind das nicht dasselbe, ich bin nicht der Baum, wie es also oft auch immer wieder in Europa, in europäischen, sage ich mal, Veränderungen oder Wahrnehmungen oder Interpretationen gesagt wird, ich bin der Baum. Na, das wissen die Leute schon, dass sie keine Bäume sind oder dass sie auch kein Gras sind, aber dass sie eben in Kooperation zusammenleben in einem gesamten System mit den Bäumen, mit den Gräsern, mit den Tieren, mit den Menschen eben. Das bedeutet Ubuntu, und das wiederum bringt eine bestimmte Haltung oder bestimmte Einstellung anderen Menschen gegenüber mit sich, und auch wiederum, da wird nicht groß darüber gesprochen. Wir Europäer sagen ja, was bedeutet das jetzt, was hat das jetzt für Folgen, und es hat die Folgen, man lebt eben, man kooperiert zusammen, man unterstützt einander, man schaut, dass dem anderen gut geht, man schaut, wenn man selber was hat, dass man etwas abgibt, aber das alles ist nicht irgendwie gemacht und gewollt oder man muss dran denken oder moralisch impliziert, so wie hier, sondern das ist einfach selbstverständlich, weil man ja ubuntisch ist, weil man ja Ubuntu ist. Das ist eine Haltung eben, und das ist das, was wir von Ubuntu, also in Österreich ist es eben, also gibt es also mehrere Vereine auf der ganzen Welt schon. Es gibt auch eine politische Partei in Südafrika, die sich Ubuntu Party nennt. Es gibt auch Vereinigungen in Europa und, glaube ich, sonst auf der Welt, die sich in Anlehnung daran auch Ubuntu-Partei nennen, also sogar politische Partei auf Facebook, habe ich erst vor kurzem gesehen, das wusste ich gar nicht. Es stimmt nicht, es sind also keine politischen Parteien hier in Europa. Ich denke, das haben sie gewählt, eben weil es in Südafrika eine politische Partei ist. Hier in Europa sind es verschiedene Vereine, die diesen Gedanken auf die eine oder andere Weise halt pflegen und kultivieren und verfolgen und auch veröffentlichen. Und wir selber, ich bin der Chef von Ubuntu Earth, wir machen das auf unsere Weise mit sozialen Projekten. Wir haben verschiedene, wir haben eine eigene Academy, wo wir Wissen einerseits sammeln, andererseits weitergeben in Kursen und in Vorträgen und in Seminaren. Wir haben ein Projekt, das heißt Ubuntu Care, wo wir uns um alte Menschen, um die Wohnformen alter Menschen kümmern. Wir haben eine Initiative, die heißt Ubuntu Agro, wo wir landwirtschaftlich selbstverständlich Versorger und so weiter. Also das würde jetzt zu weit führen, aber das tun wir von Ubuntu Earth, und deshalb ist eben auch diese Webadresse so: veranstaltungen.ubuntu.earth. Das sind alle Veranstaltungen, die wir in unserem Rahmen, also im Rahmen der Academy, anbieten, und eines davon ist eben auch dieses Webinar.
Ja, und dann sage ich noch ein paar Worte zu mir selber. Mir gefällt das sehr gut, was Ubuntu da macht und diese ubuntischen Gedanken und Ansätze. Ich bin ja selber Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach und komme von daher aus einer ganz anderen Ecke. Aber über diese gemeinsame Haltung, die Wolfgang und ich eben verbindet, sind wir zu der Idee gekommen, eben dort auch mal was Gemeinsames anzubieten, wo es darum geht, was kann man also mit dieser Haltung dann ganz konkret auch tun, wenn es in diesem Fall um das Thema materielle Aspekte beziehungsweise eben auch um Geld geht. Und das war so der Ausgangspunkt, wie es dann zu dieser ganzen Sache gekommen ist.
Ja, sonst würde ich sagen, jetzt wo ihr beide euch vorgestellt habt, fangen wir mal an mit den Punkten. Punkt 1, verborgene Schätze entdecken. Michael, worum geht's da?
Ja, da geht es darum, dass man tatsächlich ja Sachen entdeckt, die es bereits gibt. Das ist ein wichtiges Merkwort. Und die damit zu tun haben, wo man in der Gegenwart beziehungsweise eben auch in der Vergangenheit Geld ausgegeben hat für Sachen, die einem am Ende eigentlich nichts gebracht haben. Und ich stelle immer wieder fest, dass wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, dann sagen die, ja, das hat so wenig Geld, aber das kostet ja auch alles so viel, man muss es ja auch alles bezahlen, und für die wirklich wichtigen Sachen ist dann eben am Ende kein Geld da. Und was die Leute leider viel zu selten machen aus meiner Sicht, ist mal genau zu gucken, wofür habe ich in der Vergangenheit Geld ausgegeben und was hat es mir dann tatsächlich gebracht. Also wurden meine Hoffnungen, die ich zum Zeitpunkt der Investition gehabt habe, am Ende erfüllt oder eben nicht. Und wir haben da so einen kleinen Test entwickelt, auf dem ich jetzt den ich kurz mal andeuten kann. Die Einzelheiten gibt es dann, wie gesagt, im Webinar. Und bei diesem Test geht es als allererstes darum, mal zu gucken, wie viel Geld bekomme ich eigentlich pro Stunde, also den persönlichen Stundensatz zu ermitteln. Und da geht es nämlich nicht nur darum, eben die Zeiten zu berücksichtigen, die man direkt jetzt bezahlt bekommt vom Arbeitgeber als eben auf der Arbeit, sondern auch alle anderen Zeiten, die im weitesten Sinne damit zu tun haben. Und dann sieht der persönliche Stundensatz, also eben das Geld, was man für eine Stunde Lebenszeit da bekommt, schon mal ganz anders aus und ist deutlich niedriger in den allermeisten Fällen. Und mit diesem Stundensatz, den man da ermittelt hat für sich selber, das ist dann natürlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was man so macht beruflich, kann man dann prüfen, wie viel Lebenszeit einem dann die Investitionen in der Vergangenheit gekostet haben. Weil Geld ist Zeit und Zeit ist Geld, könnte man sagen. Und das bedeutet halt, dass man dann eben nicht sagt, ja, diese Pullover hat 180 € gekostet, sondern ich habe dafür so und so viele Stunden meiner Lebenszeit investieren müssen. Und ich bin gar nicht, will jetzt überhaupt nicht sagen, ob dass man sich keine teuren Pullover kaufen sollte. Man sollte halt bloß gucken, okay, also ich habe da so und so viele Stunden meiner Lebenszeit dafür, für diesen Pullover investiert. Wann habe ich ihn das letzte Mal getragen? Wie oft habe ich ihn überhaupt getragen? Und ist mir das auch im Nachhinein die Sache wirklich wert? Oder würde ich nicht jetzt sagen, hätte ich das zu dem Zeitpunkt gewusst, dann hätte ich die Zeit lieber doch mehr mit meinen Kindern verbracht oder mit meinem Partner oder mit Freunden. Oder ich hätte was gelernt. Oder ich wäre mehr zum Sport gegangen. Und das kann man für eine ganze Reihe Gegenstände mal probeweise machen, die man zu Hause hat. Und die meisten Wohnungen sind voll mit Zeug. Und für die meisten Sachen hat man nicht geschenkt bekommen. Dafür hat man gearbeitet. Dafür hat man also Lebenszeit aufgewendet. Und dort mal einen genauen Blick zu lenken und zu sehen, wo habe ich Lebenszeit investiert und was habe ich für diese Lebenszeit zurückbekommen, das ist letzten Endes der Kern des Bausteins 1. Wolfgang, möchtest du noch was dazu sagen?
Ja, ich habe das nicht früher gekannt, diese, sage ich mal, sehr pragmatische Berechnungsweise. Mir gefällt das sehr, sehr gut und ich habe das auch schon gemacht, weil bei Selbstständigen ist es ja noch ein bisschen anders, weil Selbstständige ja sehr dazu neigen, die eigene Leistung praktisch gar nicht zu berechnen. Das macht man halt, das ist eben ein Kundendienst. Und wenn der Kunde schon zum dritten oder fünften Mal anruft und noch was wissen will, also ich kenne niemanden, der da den Zettel neben sich liegen hat und nochmal aufschreibt, 10 Minuten nochmal telefoniert. Rechtsanwälte interessanterweise machen das schon, weil die verrechnen wirklich die Telefonzeiten. Aber ansonsten ist es so, dass selbstständige Menschen sehr dazu neigen, sich selber praktisch oder die eigene Zeit sehr minder zu schätzen. Naja, das ist eh meine Zeit und so wie wenn die nichts wert wäre. Also ich halte diese Berechnung für sehr, sehr gut und sehr, sehr wertvoll.
Ja, vielen Dank für die Anmerkung. Das ist natürlich wichtig, dass man wirklich eben alle Zeiten und alle Stunden mit berücksichtigen muss und nicht bloß sagen kann, ja, als Selbstständiger habe ich einen tollen Stundensatz, 100 €, super, aber dann habe ich eben leider auch noch 5 weitere Stunden, die ich aufwenden muss, um überhaupt mal das Mandat oder den Kunden oder was auch immer, den Auftrag zu bekommen und ich muss ja auch noch eine Rechnung schreiben und ich muss die Buchhaltung machen und das sind ja alles Zeiten, die dann mit dieser einen Stunde auch in Verbindung stehen. Und wer selbstständig ist, weiß, dass aus einer Stunde, die man bezahlt bekommt, dann schnell mehrere Stunden werden, beziehungsweise eben auch schon vorher so angefallen sind, die man nicht bezahlt und bekommt. Und dann ergibt sich daraus ja auch ein ganz anderer Stundensatz. Und nur den kann man dann tatsächlich für diese Berechnung des Zeitaufwandes an Lebenszeit für dann bestimmte Investitionen heranziehen. Und das ist sehr wichtig, dass man dort also mal ganz fair und genau berechnet, was man eigentlich wirklich an Geld pro Stunde bekommt. Und wenn man das tut, dann eben ergeben sich plötzlich ganz neue Erkenntnisse auf die Investitionen der Vergangenheit, beziehungsweise natürlich auch der Gegenwart. Und dann kriegt man schon denke ich, die eine oder andere Idee, wo Spielraum ist, es sofort anders zu machen. Bei kleineren Sachen geht das in der Regel praktisch sofort und da kann man also sofort sparen und das Geld dann besser verwenden. Und bei manchen Sachen muss man ein bisschen mehr Aufwand treiben und ein bisschen mehr Vorbereitung machen und vielleicht Verträge ändern oder kündigen. Da gibt es also, sage ich mal, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Man kann ja erstmal mit den einfachen Sachen anfangen und sich dann steigern. Wichtig ist, dass man weiß, wo man wie viel Lebenszeit, das Geld ist eigentlich relativ unwichtig, es geht um die Lebenszeit, investiert und ob das jetzt wirklich eine gute Sache ist oder ob man die Zeit nicht lieber für bessere Sachen verwenden kann. Und das ist sozusagen unser Vorschlag und unser Angebot an alle, die sagen, sie haben kein Geld oder sie hätten gerne mehr. Da geht in der Regel sofort eine ganze Menge.
Ja, ich würde gerne noch kurz was anmerken, gerade weil es mir heute, ich habe ja heute einen Bürotag und heute ist mir alleine mehrere solche Dinge passiert. Eine Dame ruft an und ich habe hier Bestellungen, habe ich in einer Matrix beisammen und die würden einfach abgearbeitet werden. Es ruft eine Dame an und sagt, ja, es ist jetzt was dazwischen gekommen und ich soll das nicht dorthin schicken, wo ich die Adresse habe, sondern zu einer Freundin von ihr woanders. Ein einfacher Wunsch von einem Kunden, ja mein Gott, na, das kommt, und das kommt recht oft vor, immer wieder vor. Ja, aber was bedeutet es? Ich kann jetzt nicht aus meinem Spreadsheet das, die Adresse einfach herauskopieren und in den Drucker, an den Drucker senden und der druckt mir das Etikett aus, sondern ich muss es ändern. Ich muss eine zusätzliche Adresse aufnehmen, die aber eben nur eine temporäre Adresse ist, weil es ja gar nicht die wirkliche dauerhaft ist, sondern nur für jetzt. Dann muss ich das aushaken, weil es geht wieder an meine Assistentin, damit die das auch weiß. Es ist ein Haufen Arbeit damit verbunden. Der Kunde weiß es nicht. Er sagt, ja, mein Gott, na, anstatt hierhin, dorthin schicken, was soll das schon groß sein? In Wirklichkeit ist das mehr als 20 Minuten gewesen. Das ist unglaublich.
Ja, vielen Dank. Das ist ein wichtiger Hinweis. Überhaupt ist natürlich, gibt es diese Problematik nicht nur privat, sondern sie gibt es ja auch für die Selbstständigen, denn auch die Investitionen, die man als Unternehmer, als Selbstständiger, als Freiberufler tätigt, haben ja am Ende auch mit Lebenszeit zu tun. Und da gilt letzten Endes das Gleiche. Also auch dort kann man diese Übung machen. Welche Investitionen in der Vergangenheit haben mir tatsächlich was gebracht? Und an welchen Stellen kann ich mich da noch verbessern, indem ich einfach meine Situation besser verstehe? Darum geht es ja letzten Endes. Die meisten Leute, die Geld verschwenden Geld deshalb, weil sie ihre eigene Situation nicht gut genug verstehen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass sie sich selber in der Regel nicht gut genug kennen. Das ist sehr tragisch, weil dann das Geld weg ist. Man hat keinen Vorteil davon. Und wenn einem die Problematik in dem Zusammenhang nicht aufgefallen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder sagen wir lieber die Gefahr groß, dass es in der Zukunft sich einfach immer wiederholt. Und die ganze Werbung macht natürlich einem da das Leben nicht leichter, denn die versucht einem ständig einzureden, wofür man das Geld ausgeben sollte und dass es einem dann besser geht. Und in vielen Fällen stimmt das natürlich nicht. Das heißt also, man muss sich auch noch so ein bisschen gegen die gesellschaftlichen Einflüsse da stemmen. Jetzt hat man vorhin gesagt, Widerstand ist zwecklos. An der Stelle gilt das auch und das macht man, indem man halt sich selber besser kennenlernt und dann weiß man auch, wo das Geld sinnvoll investiert ist und wo es verschwendet ist. Ja, ich weiß nicht, Bernhard, wenn du jetzt keinen Hinweis hast, dann könnten wir auch gleich mit dem Baustein 2 weitermachen.
Ja, ich denke mal, das ist soweit klar. Wer es ganz genau wissen will, wie gesagt, im Webinar gibt es das dann auch nochmal. Ich glaube, die Folien vom Webinar kriegt man danach dann auch noch zugeschickt, dass man die wichtigsten Punkte nochmal nachlesen kann. War das richtig so?
Das ist richtig so. Na, am Ende des Webinars verschicken wir per E-Mail alle Folien, die wir im Webinar gezeigt haben. Und was wir hier eben aus Zeitgründen schon leider nicht machen können, das machen wir wirklich im Webinar, indem wir also dort erklären, wie man das ganz genau machen muss. Also wie man da diese Ziele, die wir hier ansprechen, ganz praktisch für sich selber erreicht. Und da haben wir dann also eine genaue Anleitung, wie man das machen muss. Hier können wir leider aus Zeitgründen nur die Zusammenfassung dafür liefern.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal mit dem Punkt 2 weiter.
Und beim Punkt 2, beim Baustein Nummer 2, geht es um den persönlichen Luxusplan, den wir jedem empfehlen zu erstellen. Und das ist vielleicht sogar noch ein schöneres Thema als der Baustein 1, weil wer redet nicht gerne über Luxus? Luxus ist ja eine tolle Sache und ich kann nur sagen, ich lebe sehr gerne im Luxus. Ich habe überhaupt nichts gegen Luxus und finde das einfach klasse, wenn ich möglichst viel Luxus habe. Bernhard möchte was sagen.
Ja, Luxus. Also da denke ich natürlich gleich an die große Villa, wo ich dann auch noch, meine 50 Gäste, die da am Wochenende vielleicht mal für eine Party vorbeikommen, einquartieren kann und die 5 Autos, die ich in der Garage stehen habe und nicht zu vergessen meine 2 Yachten. Und also geht's um diesen Luxus oder was meint ihr damit, Michael?
Ja, es geht natürlich um das, was für dich persönlich Luxus ist bzw. sein würde oder könnte. Und das kann natürlich nur etwas sein, was du auch persönlich nutzen kannst. Also ich würde dann bei deinen Beispielen dir die Frage stellen wollen, diese 5 Autos oder noch schöner finde ich das Beispiel mit Häusern. Wenn jemand 10 Häuser hat, man kann sich ja immer nur in einem Haus aufhalten. Man kann auch nur mit einem Auto fahren. Und jetzt soll mir mal bitte jemand erklären, wie 5 Autos genau Luxus sein können, wenn man ja sowieso bloß mit einem fährt. Gut, da kann man sagen, ja, ich habe da also so ein Auto fürs Gelände und dann habe ich noch ein kleines Auto für die Stadt und das Große kann ich natürlich nicht für die Stadt nehmen und das Kleine ist fürs Gelände schlecht. Okay, dann sind wir bei 2 Autos. Vielleicht braucht man dann auch noch irgendwie ein ganz schickes für gut sozusagen, dann wären wir bei 3. Aber die Frage stellt sich schon, wie ist dann der Aufwand-Nutzen-Verhältnis? Ich muss mich um die Autos auch kümmern und das bedeutet, dass ich dafür wieder Zeit aufwenden muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht Spaß hat auch an mehr als einem Auto. Aber in den allermeisten Fällen ist das bloße Haben von Sachen kein Luxus. Ganz einfach, weil man es nicht nutzen kann. Und ich würde auch sagen, beim Auto muss man ja, wenn man gerne mal ein anderes Auto fährt, dann muss man ja das Auto gar nicht unbedingt gleich kaufen. Man kann es ja auch mieten. Dann kann ich mir nämlich nicht nur 5 Autos leisten, dann kann ich mir es leisten, mal mit 50 verschiedenen Modellen herumzufahren und zwar eben dann, wenn ich tatsächlich die Möglichkeit und den Wunsch habe, das zu tun. Und dann brauche ich nicht 5 Autos, sondern ich leiste es mir dann mal, so ein Auto auszuleihen, wenn ich jetzt eben in der Situation bin, dass das auch Sinn macht. Und das ist genau der Punkt. Es geht also darum, Luxus kann nur Luxus sein, wenn man es auch nutzt. Alles, was man nicht nutzt oder nicht nutzen kann, ist aus meiner Sicht kein Luxus, einfach weil man nichts davon hat. Und das gibt noch so ein paar weitere Aspekte, die wichtig sind bei dem Luxus zu berücksichtigen. Gerade wenn es um die Reichen geht, die dann also im Luxus leben, das tun sie meistens gar nicht so, aber es sieht auf den ersten Blick danach aus, die eben diese 5 Autos oder vielleicht haben sie sogar auch 15 Autos und nicht nur 10 Häuser, sondern 20 Häuser oder noch mehr, ja, die also diese Art von Luxus haben, die sind in der Regel, leben die gar nicht im Luxus, sondern bei denen, das gibt's auch eine ganze Nummer kleiner schon, gibt's eine tragische Verwechslung zwischen Luxus und Gier. Und das ist ein spannendes Thema, weil wenn es zum Thema Gier kommt, wird das in der Regel aus moralischer Perspektive diskutiert. Und ich bin Psychologe, ich mache das nicht, sondern viel spannender finde ich die psychologische Dimension dabei. Und wenn man Gier mal psychologisch erklärt, dann handelt es sich bei Gier um nichts anderes als ein Irrtum. Und das ist halt der Versuch, ein in der Regel vollkommen legitimes menschliches Bedürfnis, nehmen wir mal das Bedürfnis nach menschlicher Wärme und Zuneigung, mit einer Sache zu befriedigen, die sich dafür aber überhaupt nicht eignet. Ja, also es ist einfach logisch, dass ich zum Beispiel menschliche Zuneigung nicht mit Geld ersetzen kann oder befriedigen kann. Und bedauerlicherweise bei vielen Leuten, bei denen es nie genug ist, tritt dieser psychologische Irrtum auf. Die versuchen, ein Bedürfnis, was eigentlich vollkommen in Ordnung ist, mit einer Sache zu befriedigen, mit der es niemals klappen kann, in der Regel mit materiellen Sachen und vielleicht auch mit Geld. Und das erklärt auch, wieso die Reichen meistens gar nicht aufhören können, mehr Geld anzuhäufen, weil es nicht darum geht, das Geld auszugeben oder mit dem Geld irgendwas zu machen, sondern weil sie auf den Zeitpunkt warten, wo sie so viel Geld haben, dass sie dann endlich glücklich sein können. Und dadurch, dass das Glück, was sie anstreben, mit Geld aber gar nicht erreichbar ist, kommt dieser Zeitpunkt nie. Und deshalb müssen sie immer mehr Geld heranschaffen, weil sie einfach diesen Irrtum haben. Und das gibt es übrigens auch im Kleinen. Das gilt also nicht nur für die Superreichen. Man muss nicht reich sein, um so einen Irrtum zu haben. Und damit sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Es ist wichtig, sich selbst gut zu kennen. Wenn man das tut, dann weiß man auch, was wirklicher Luxus für einen selber ist und was eben wirklich die Bedürfnisse, die man hat, gut befriedigen kann. Und das ist manchmal was Materielles und dann ist das auch eine wunderbare Sache, sich das zu gönnen. Und manchmal, in vielen Fällen ist es aber gar nicht materiell, sondern sind es ganz andere Sachen. Zum Beispiel sich Zeit zu nehmen oder einfach mehr Ruhe zu nehmen oder sowas in der Richtung. Also viele Sachen haben gar nichts mit materiellen Sachen oder Geld zu tun. Und oftmals hat es zum Beispiel auch mit Freiheit zu tun. Also für viele Leute wäre mehr Freiheit zu haben ein Luxus. Und das heißt also, wenn es um Luxus geht, geht es nicht nur um materielle Sachen, sondern auch um andere Sachen, die man eben genießen kann. Und das ist eigentlich der Punkt.
Wolfgang, hast du da noch was zu ergänzen?
Ja, schon eigentlich, weil ich finde, also zum einen finde ich das ganz interessant, was unter Luxus immer wieder, also sag mal, wenn dieses Wort wo auftaucht, was da dann für Gedanken ins Laufen kommen, seltsamerweise ist es immer nur auf der materiellen Seite Luxus. Also Luxus ist zum Beispiel nicht, dass ich mir meine Zeit einteilen kann, wie ich es möchte, dass ich in den Wald spazieren gehen kann, wann ich das Bedürfnis dazu habe, oder dass ich mit Menschen zusammentreffen kann, die ich eben gerne treffen möchte, dann, wann ich es möchte. Das ist alles nicht Luxus, sondern das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, was das ist. Luxus sind 5 Autos, nicht? Also das kommt mir schon sehr seltsam in den Sinn, dass es immer noch so ist, dass ja diese Schwerpunkt Fokus auf dem Materiellen liegt. Und ich will jetzt gar nicht philosophisch werden, was das alles für Auswirkungen hat, aber ich sage jetzt einmal nur als nebenbei Bemerkung, wir brauchen uns ja nur umzuschauen, was das für Auswirkungen hat. Und gerade ich ja, vorhin habe ich also von Ubuntu gesprochen, gerade da geht es ja genau darum, dass eben es Luxus ist und den wir überhaupt schon in unserer Gesellschaft ja gar nicht überhaupt wahrnehmen anscheinend, dass sowas überhaupt möglich ist, dass wir wissen, dass wir eingebettet sind und dass wir zusammen sind mit anderen Menschen, die uns wohlgesonnen sind und die uns zugewandt sind und die uns fördern wollen und fordern wollen und denen auch wir positiv entgegenkommen, dass das überhaupt, das ist ja der Oberluxus. Und das wird aber gar nicht mehr wahrgenommen. Das ist das, was mir dazu einfällt.
Ja, vielen Dank, Wolfgang, dafür. Und in diesem Webinar geht es allerdings natürlich schon um die materielle Seite. Und die ist auch vollkommen in Ordnung. Also es ist wichtig zu berücksichtigen, dass Luxus nicht immer materiell ist. Aber es gibt natürlich auch eine materielle Komponente. Und der haben wir uns eben in diesem Baustein Nummer 2 des Webinars gewidmet. Und wir haben dafür eine ganz konkrete Anleitung entwickelt, wie man also für sich selber nicht nur feststellen kann, was jetzt wirklicher Luxus ist, sondern auch wie viel der einen ganz konkret kosten würde und wie die Gesamtsumme ist. Das erläutern wir dann da im Webinar. Und dann wird nämlich die ganze Sache auch in materieller Hinsicht einmal richtig transparent und konkret. Und dann geht das eben nicht mehr, ist das nicht mehr so eine abstrakte Größe, so der Luxus. Und keiner weiß eigentlich, was es genau ist, sondern dann hat man wirklich mal eine Übersicht, was persönlicher Luxus für einen selber eben bedeuten würde. Und da kommen dann ein paar, in der Regel jedenfalls ein paar ganz spannende Ergebnisse heraus, weshalb es sich eben lohnt, dieser Übung mal zu folgen. Und der erste Punkt, den ich immer wieder beobachte, ist, dass in der Regel natürlich das Einkommen, was man hat, jetzt nicht sofort ausreicht, um alle Posten dieses Luxusplans gleich umzusetzen. Man kann vielleicht ein bisschen was, wenn man gerade Fehlinvestitionen vermeidet und ein bisschen das Geld besser lenkt, was man hat, dann kann man sich sicherlich manche Sachen schon sofort leisten. Und aber dann natürlich nicht gleich alle Sachen. Aber was herauskommt, ist, dass in der Regel der Gesamtbetrag für die meisten Menschen eine grundsätzlich erreichbare Größe ist. Es sind also nicht viele Millionen, die wir da brauchen, damit wir einen, sag ich mal, unseren kompletten Luxusplan umsetzen, sondern es ist in der Regel zwar mehr Geld, als wir jetzt haben, aber es ist eine erreichbare Größe. Und das ergibt sich dann eben aus dieser ganz praktischen Übung, die wir da zusammengestellt haben. Und in diesem Zusammenhang, ja, stellt man dann eben auch fest, welche Sachen überhaupt nichts kosten und gewinnt also gleichzeitig auch mit einem Blick auf das, was einem tatsächlich was bringen würde, aber gar nicht zur materiellen Seite gehört. Also es hat positive Aspekte oder positive Erfolge für beide Seiten, sowohl die materielle, deshalb haben wir es ja auch gemacht, aber eben auch, dass sich selbst besser kennenlernen und zu wissen, an welchen Stellen hat das mit Geld gar nichts zu tun.
Entschuldige, wenn ich noch kurz etwas ergänzen möchte, vielleicht ist es hier missverständlich rübergekommen. Ich meine nicht, dass man eben, und das ist, halte ich für einen großen Fehler, dass man eben auf die materielle Seite nicht zu achten bräuchte, weil Luxus oder Glück, wie ja eben der Titel auch des Webinars heißt, wäre woanders zu finden. Ich verweise nur auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Das unterste ist die materielle Abgesichertheit. Oder, wie meine Mutter immer auch schon gesagt hat, ein leerer Sack steht nicht. Also das heißt, zuerst muss das Dach über den Kopf, es muss die Kleidung da sein, es muss die Wärme, es muss die Ernährung da sein, es muss also die materielle Grundlage da sein. Dann erst ist man in der Lage, an Luxus oder an Glück überhaupt zu denken. Also das heißt mit anderen Worten, in unserer Gesellschaft muss man sich das Glück eben auch leisten und erleisten und bezahlen können. Und es ist gerade ich bei Ubuntu sehe immer wieder Aussteiger, die meinen, also ich verzichte auf das ganze Materielle rundherum und Geld existiert überhaupt gar nicht für mich und das ist nur was Böses und ich steige aus und suche mir mein Glück woanders. In dieser Gesellschaft geht das nicht. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe oder für mich auf jeden Fall ein Grund, warum ich mich sehr erfreut gezeigt habe auf den Vorschlag von Michael über Geld und über materielle Grundlagen ein Webinar zu verfassen, nämlich weil das hier noch immer, man mag darüber denken, wie man will, aber es ist einfach wichtig.
Ja, danke Wolfgang. Dann denke ich, sind wir schon beim Punkt 3 fast angekommen. Den können wir wahrscheinlich ein bisschen kürzer fassen für unsere Stammhörer. Da haben wir ja schon mal eine eigene Sendung drüber gemacht, auch zum Thema Gehaltsverhandlungen. Lässt sich ja auch nachhören auf der Webseite www.radio-moneytalk.de. Ist einmal in der TIDE 96.0 Version, in der einstündigen Zusammenfassung, als auch in der zweistündigen Original-Uki-Talk-Fassung. Aber Michael, sag doch noch mal ein paar Worte dazu.
Ja, sehr gerne. Beim Baustein Nummer 3 geht es um das Thema mehr verdienen im weitesten Sinne, mehr Geld bekommen. Also klar, kann man erst mal gucken, ob man das Geld, was man hat, besser einsetzen kann. Aber es ist natürlich auch eine schöne Idee, mehr Geld einzunehmen. Und das kann man ja ganz grundsätzlich über zwei Wege. Das eine ist, man ist festangestellt, hat also ein Gehalt und ansonsten kann man natürlich auch durch selbstständige Arbeit Geld bekommen. Und zum Thema Gehaltsverhandlung sage ich jetzt nichts weiter genau, weil wir schon bei Radio Money Talk dazu eine lange Sendung gemacht haben, wo ich auch eine Menge Tipps gebe, wie das ganz genau geht, also wie man als Angestellter ein besseres Gehalt heraushandeln kann. Und ja, wer ihn das interessiert, der kann ja einfach auf der Website von Radio Money Talk sich das einfach nochmal anhören. Außerdem gebe ich auch eine Menge Praxistipps und Anleitungen und so weiter auf meiner Website, in dem Ratgeber, in dem Online-Ratgeber richtig bewerben. Gut, und ich würde gerne an dieser Stelle aber nochmal ein paar Sachen herausgreifen, wo es um die Entscheidung geht, was ist nun besser, auch aus finanzieller Hinsicht. Bleibe ich lieber angestellt oder wage ich eben den Schritt in die Selbstständigkeit? Und Wolfgang wird jetzt gleich noch was zum Thema sagen, wie man die Selbstständigkeit auf der Basis eines österreichischen Vereins, übrigens auch als Deutscher oder anderer Europäer, sehr sicher hinbekommen kann. Bevor wir dazu kommen, ist es mir wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn man diese zwei Optionen vergleicht, Festanstellung und Selbstständigkeit, dass dieser Vergleich unbedingt fair sein sollte. Und ich stelle bei meiner Arbeit immer wieder fest, dass viele Leute keine faire Bewertung vornehmen. Nämlich mit dem Problem, dass sie die Festanstellung als zu sicher betrachten und die Selbstständigkeit damit tendenziell als zu unsicher. Und das ist nicht gut, weil es einfach dann nicht korrekt ist. Und der wichtige Punkt hier ist zum Beispiel, dass also die Festanstellung eben leider ein Klumpenrisiko ist. Das heißt also, ich habe eben leider nur eine Einnahmequelle und wenn die mal weg ist, dann ist auch das ganze Geld weg. Und als Selbstständiger ist das das Erste, was ich versuche zu vermeiden, dass ich also eine Abhängigkeit von einer anderen Partei sozusagen entsteht. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ist das Gegenteil von Sicherheit und eben ein klassisches Problem, ein strukturelles Problem der Festanstellung. Ja, also da ist kann von Sicherheit keine Rede sein und viele Sachen, dann kommt natürlich als Argument, ja, dann gibt's ja aber noch die Arbeitslosenversicherung. Ja, die zahlt aber auch nicht ewig. Und auch dort geht es um ganz konkrete Beträge, die da im Spiel sind. Und wenn mir das so wahnsinnig wichtig ist, dann kann ich mir auch als Selbstständiger eine solche Absicherung schaffen. Und das erläutern wir noch ein bisschen ausführlicher in dem Baustein Nummer 3. Und das halte ich für sehr wichtig, dass man also diese Abwägung fair gestaltet und ganz genau hinguckt und das eher sehr rational macht und nicht emotional, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass man keine korrekte Bewertung dieser Situation vornimmt und dann vielleicht sich auch für die falsche Option entscheidet. Ja, das wären meine Anmerkungen zum Baustein Nummer 3 und ich würde dich, Wolfgang, bitten, vielleicht was zu unserem Special, nämlich der Selbstständigkeit auf der Basis eines österreichischen Vereins zu sagen. Denn das ist wirklich ein Thema, was viele Leute überhaupt nicht kennen.
Ja, danke Michael. Jetzt, wo du das so gesagt hast, also Gegenüberstellung selbstständig, unselbstständig, denke ich mir, die Verbindung von beiden ist überhaupt das Gescheiteste. Nämlich, wenn ich es zusammenbringe, dass ich angestellt bin, aber ich bin angestellt bei einer Firma, die auch meine ist, dann bin ich gleichzeitig selbstständig und unselbstständig und kann die Vorteile von beiden Seiten genießen. Und auch die Sicherheit und auch diese Arbeitslosenversicherung, die es ja auch, glaube ich, in Deutschland eben gibt, ein bisschen anders als bei uns. Aber das habe ich dann beides und ich habe eben auch die sonstigen Vorteile. Es ist ganz wichtig, ein Verein zu gründen, der übrigens in Österreich ungefähr 25 Euro kostet und 2 Personen benötigt und nicht mehr. Und innerhalb von, also wenn es ganz schnell gehen muss, ist es in 2 oder 3 Tagen erledigt. Aber abgesehen davon, also dass es überhaupt ja wirklich kein Risiko ist, weil wenn ich dann drauf komme, ja, das ist doch nichts für mich, dann kann ich den wieder auflassen oder ich kann ihn auch weiterleben lassen. Kostet ja keine laufenden Kosten. So, aber diese Konstruktion hat mehrere Vorteile. Erstens einmal habe ich dasselbe Einkommen wie bisher, weil ja dieser Verein dieselben Geschäfte betreibt, wie ich sie vorhin als Einzelperson betrieben habe. Und genauso wie ich eben meine Rechnungen schreibe oder auch meinen Lohn bekomme, so bekommt ihn nachher mein Verein. Also das Einkommensfluss ist ja völlig gleich und vielleicht auch noch besser, weil ich mich umschauen kann oder ich andere Leute werden schon darauf aufmerksam, dass ich eben auch mehrere Menschen oder mehrere andere Kunden bedienen kann. Und dann kommt noch mehr Geld rein. Aber auf jeden Fall nicht weniger als zuerst. Das ist einmal das eine. Und auf der anderen Seite ist es so, ich habe zwei Vorteile, ganz wichtige. Erstens einmal, ich habe weniger Geldabfluss, weil die Steuern, die ein Verein bezahlt, sind sehr viel geringerer als meine Einkommensteuern, wenn ich nur als Mensch, sage ich einmal, dieses Einkommen hätte, und zwar wirklich sehr viel geringere. Fast kommt natürlich aufs Einkommen an, es geht unter die Hälfte, es kann also gehen bis unter die Hälfte. Und in Deutschland noch mehr, weil bei euch ist die Körperschaftssteuer nur 15%, in Österreich ist 25% sogar. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe die Selbstständigenversicherung. Wenn ich vorher Selbstständiger war, habe ich ja, also zumindest in Österreich ist es so, die Selbstständigenversicherung ist ziemlich hoch und hat noch einen Selbstbehalt für medizinische Leistungen, während dann bin ich eben Angestellter in meinem eigenen Verein. Noch dazu kann ich mich anstellen, wie ich es will, wie es mir gefällt, mit geringfügiger Beschäftigung, mit 500 Euro im Monat, was immer, weil das bestimme ich ja selber und dann habe ich nur eine ganz geringe Sozialversicherung. Das ist einmal das eine. Das heißt also, ich habe dasselbe Einkommen mit Chance auf mehr als bisher. Ich habe weniger Ausgaben oder Abflüsse. Und das Dritte ist aber, dass mich ein Verein vor dem Zugriff auf mein Eigentum schützt, weil das Eigentum ist beim Verein und nicht bei mir. Und wenn ich, was weiß ich, ich weiß nicht, ja, bei uns heißt es Pfändung, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, Vollstreckung oder was, habe, ja, ich habe nichts, mir kann man gar nichts wegnehmen. Und mir kann man auch nicht meinen Verein wegnehmen, weil ein Verein gehört niemandem rechtsmäßig. Er gehört auch nicht mir, sondern ich kann damit tun, was ich, weil ich ja der Vorstand bin, ich kann damit tun, was ich für wichtig halte oder richtig halte im Sinne des Vereinszweckes, aber ich habe daran kein Eigentum, also kann es mir auch nicht weggenommen werden. Und das Ganze um 25 Euro. Also es gibt keine bessere Form.
Ja, danke Wolfgang. Und wie sieht das denn aus? Ich habe hier bei mir noch den Punkt stehen, Besitz und Eigentum. Das wird ja, ich sag mal so, im Mainstream eher so ein bisschen verwaschen, aber es gibt ja doch einen deutlichen Unterschied dazwischen. Wolfgang, ich glaube, du bist da der Experte.
Ja, ich behaupte ja mal, mag es stimmen oder nicht, dass diese Verwaschung, wie du sie nennst, Bernhard, dass das durchaus gewollt ist. Und das zeigt sich daran, oder ein Symptom dafür ist ja, dass es wohl ein Zeitwort gibt für einen Besitz haben, nämlich besitzen. Ich besitze. Aber es gibt kein Zeitwort für Eigentum haben. Ich beeigentume, das gibt es nicht. Ich verwende dieses Wort und ich habe das also selber erfunden, wäre zu viel gesagt, aber ich verwende es, um immer wieder auf diesen Unterschied hinzuweisen. Aber ich glaube, es ist durchaus vielen Menschen oder vielen Interessen sehr recht, wenn das immer wiederum vermischt wird oder nicht richtig deutlich unterschieden wird. Der Unterschied ist, glaube ich, ganz einfach zu erkennen. Nämlich, Besitz ist, wenn ich über etwas die tatsächliche Verfügungsgewalt habe. Wenn ich etwas in der Hand habe und damit was machen kann und ich kann es weglegen oder ich kann es aufnehmen oder ich kann es, was weiß ich, über den Kopf ziehen oder über die, wenn es Handschuhe sind, mir anziehen oder ich kann damit, also tatsächlich, was ich tatsächlich jetzt was tun kann, das ist mein Besitz. Und Eigentum ist das, wofür ich die rechtliche Verfügungsgewalt habe. Also was mir gehört und worauf ich ein Recht habe, auch wenn es nicht in meinem Besitz ist. Wenn ich etwas herborge, meine Handschuhe, wenn wir schon davon reden, dann sind meine Handschuhe im Besitz von jemand anderen, der kann tatsächlich darüber verfügen, der kann sie sich anziehen, wenn es kalt ist. Ich kann mir es nicht anziehen. Meine eigenen Handschuhe kann man nicht anziehen, weil ich habe sie nicht in meinem Besitz. Aber sie sind nach wie vor Eigentum von mir. Und wenn ich dorthin gehe und sage, so bitteschön, gib mir meine Handschuhe wieder zurück, dann muss derjenige mir meine Handschuhe wieder zurückgeben. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Art und Weise der Unterscheidung.
Ja, danke Wolfgang.
Das würde ich mal so als Schlusswort nehmen, auch gerade in Bezug auf der fortgeschrittenen Zeit. Ich danke euch beiden, dass ihr heute hier wart. Einmal der Michael Kaiser, Diplompsychologe und Karrierecoach aus Hamburg, und der Wolfgang Biebel, Vorstand von Ubuntu in Wien. Und dann nutze ich die letzten Minuten nochmal kurz für eine kleine Programmvorschau hier von Money Talk. Die nächsten Sendezeiten sind ein bisschen verschoben. Ansonsten haben wir immer den dritten Montag im Monat. Die nächsten beiden Termine, da hat das nicht so ganz geklappt. Der nächste Sendetermin von Radio Money Talk auf OkiTalk ist der 15.04. Das ist ein Freitag. Und da haben wir vorgesehen als Thema die Abschaffung des Bargeldes. Da sind natürlich auch kritische Stimmen von euch gerne gehört. Wir können über alles diskutieren. Und die Sendezeit von Radio Money Talk ist jetzt von 19 bis 21 Uhr für alle folgenden Sendungen. Das heißt, wir sind eine halbe Stunde auch nach vorne gerutscht. Und im Mai klappt es dann schon wieder nicht mit dem dritten Montag im Monat, weil nämlich der Pfingstmontag hier im Hause steht und da habe ich in Hamburg keine Studiozeit bekommen. Das heißt, da senden wir dann auch schon eine Woche früher, nämlich am 9. Mai hier live auf ogitalk.com beziehungsweise auf TIDE 96.0 nochmal die Wiederholung. Das nur als kurzer Hinweis, aber das könnt ihr natürlich auch alles nachlesen auf der Webseite von Radio Money Talk unter www.radio-moneytalk.de. Und dann gebe ich nochmal ganz kurz an Wolfgang in Wien zurück. Möchtest du zum Schluss noch ein paar Worte sagen?
Ich danke sehr für diese Gelegenheit, immer wieder, sage ich jetzt einmal, dieses Thema zu aufzugreifen und zu verbreiten. Es scheint mir, obwohl es mir nicht so ganz verständlich ist, aber es scheint eben ein sehr bedeutsames und schwer verständliches Thema zu sein. Nicht nur diese Eigentumsfreiheit, sondern es überhaupt, was man alles tun kann. Ich habe den Eindruck, dass Jahrhunderte von, sage ich einmal, Geldgläubigkeit, wenn ich das mal schon so sagen darf, und auch Gläubigkeit aller Manipulatoren des Geldes. Banken sind ja nach wie vor die Guten, obwohl täglich andere Meldungen hereinkommen. Aber das haben wir einfach alle schon so seit Jahrhunderten weiß ich nicht was. Man sagt nicht mit der Muttermilch, das ist einfach ein schlechtes Bild, aber wir sind es einfach so gewöhnt und ich denke, das wird sich nur langsam ändern. Ich freue mich, dass ich dazu mitwirken kann. Ich freue mich, dass ich diese Erfahrung machen durfte und auch wirklich von mir selber aus meiner Überzeugung daran mitwirken und arbeiten darf. Und ich danke sehr, sehr auch dir, Bernhard, und allen jenen Menschen, die mich immer wieder zu Wort kommen lassen. Und ja, ich danke sehr und ich bin sehr erfreut darüber und sehr froh. Und ja, jetzt habe ich schon mehr Zeit. Ich höre jetzt besser auf. Danke, grüß euch.
Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende von Radio Money Talk. Wie gesagt, der nächste Money Talk hier auf okitalk.com ist am Freitag, dem 15.04. von 19 bis 21 Uhr. Dann zum Thema Abschaffung des Bargeldes. Und da freue ich mich auf spannende Gäste bzw. auf spannende Diskussionsbeiträge von euch. Und wir machen hier noch ein bisschen Musik. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und wir hören uns nächsten Monat wieder. Tschüss.